Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast ist für euch da. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Und zwar einen Tag nach dem 1:1 gegen den SV Meppen im Grünwalder Stadion gab es dieses Spiel. Tja, und das hat uns nicht wirklich vom Hocker gerissen, vorsichtig ausgedrückt. Dennoch, ja, müssen wir uns drüber unterhalten, ist doch logisch. Das mache ich wie immer mit dem Olli. Servus.
Olli, servus.
Ja, wir haben es ja schon öfter auch anklingen lassen, dass wir beide glauben, dass die Personaldecke nicht groß genug ist. Man hat die Chance verstreichen lassen, bis zum Ablauf der Transferfrist nochmal nachzulegen. Aus unserer Sicht fahrlässig, also das wiederholen wir ja gebetsmühlenartig. Es hat sich gestern wieder gezeigt, dass das einfach nicht funktioniert, so wie sich die Verantwortlichen beim TSV 1860 das vorstellen. Die Qualität reicht so momentan einfach nicht. So einfach ist das. Es haben sich die Verantwortlichen hingestellt, gesagt, ja, der Auftakt war schwer und jetzt kommen dann die machbareren Gegner. Auch Michael Köllner hat sich zu so einer Aussage gestern hinreißen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie er es gemeint hat, aber er hat dann schon auch gesagt, Pflichtsieg zu dieser Aufgabe Meppen. Das hat wie schon im letzten Jahr nicht funktioniert und wir erinnern uns, diese Punkte, die die Löwen dann zu Hause haben liegen lassen, gegen Meppen, gegen Duisburg zum Beispiel, das sind die Punkte, die dann am Ende in der Abrechnung gefehlt haben, um vielleicht hochzugehen. Du kannst mal gegen Top-Team unentschieden spielen, ja, aber die Punkte gegen die unteren Mannschaften, die musst du dann einfach holen. Das hat 60 München gestern nicht getan. Die Gründe sind vielschichtig. Wir wollen schon nochmal zurückblicken. 60 hat offensiv stürmisch begonnen, aber aus meiner Sicht sind sie da ein bisschen naiv, ja, losgestürmt, die Löwen gestern gegen den SV Meppen. Und das hat sich dann eben gezeigt. Sie wurden ausgekontert, wobei ich mich schon gefragt habe beim Gegentor, wo da so die Viererkette war in diesem Moment. Ich habe sie nicht gesehen. Es gab nur noch Marco Hiller, der da aus seinem Kasten rausgestürmt ist, der sich viel anhören musste, aus meiner Sicht nicht so viel dafür konnte, weil was will er machen? Er kann ja nur noch rausrennen und versuchen, da irgendwie das Ganze zu verhindern. Gab dann so ein Lupfer, so eine Bogenlampe ins Tor von 60 München und das 1:0 für den SV Meppen. 60 konnte nur ausgleichen nach einer Standardsituation, wohlgemerkt, nicht aus dem Spiel heraus, sondern nach einer Standardsituation. Marcel Dehr, der Torschütze, per Kopf nach einer Ecke. Und ja, die zweite Halbzeit, die können wir uns eigentlich komplett schenken, weil da ist nichts mehr passiert, bis auf einen Lattentreffer von Sascha Mölders. Aber ansonsten, ja, waren die Versuche von 60 München relativ limitiert, was mich persönlich so ein bisschen sauer gemacht hat, dass man jetzt versucht, wenn es spielerisch nicht läuft, dann irgendwie Elfmeter rauszuschinden. Also das kann nicht das Ziel von 60 München sein. Das war in zwei Situationen der Fall, dass da aus meiner persönlichen Sicht relativ billig versucht wurde, einen Elfmeter zu schinden. Wie hat dir das Spiel gestern gefallen oder nicht gefallen?
Ja, Tobi, das war wirklich schwere Kost für mich und ich glaube auch für die anderen über 6.000 Zuschauer auf Giesingshöhen. Man hat das Gefühl, dass es einfach in dieser Saison nicht reichen wird. Klar, wir sind erst am 7. Spieltag, aber ich habe eben das Gefühl, dass es nicht reichen wird, eben zumindest für die eigenen Ansprüche nicht. Ja. Und man hat ja klar ausgemacht, dass es in dieser Saison hochgehen soll. Ja. Und man hat auch das Gefühl, dass eben das 60 mit dieser Favoritenrolle eben nicht klarkommt.
Also ich habe einige Social-Media-Beiträge gelesen seit gestern, seit diesem Spiel. Der Tenor ist schon der, dass uns da recht gegeben wird, dass das gefährlich ist, dass das nicht funktioniert, dass die Qualität nicht da ist, dass vor allem die Spieler vielleicht auch auf der falschen Position spielen, Deichmann zum Beispiel, dass man dann keine adäquate Lösung geholt hat für den Ausfall von Bilsch. Boden kommt da einfach nicht hin, da kommen wir später noch zu, hat heute in der Reserve gespielt, nicht wirklich gut. Also das sind alles so vielschichtige Gründe, die Transferpolitik sicherlich, so ein Problem von 60 München in dieser Saison, das funktioniert so alles gar nicht. Ich habe auch einen Beitrag gelesen, wo ein User geschrieben hat, das sei ja immer so, 60 kommt dann in der Rückrunde und letztes Jahr war ja auch schlecht. Nein, das war nicht so. Letztes Jahr ist 60 richtig gut gestartet, war sogar zwischenzeitlich mal Tabellenführer. Also das muss man dann bei der Gelegenheit schon auch nicht unerwähnt lassen. Es war dann eher so, dass 60 hinten raus abreißen hat lassen. Also das muss man dann schon auch ein bisschen richtigstellen. Wir kommen zur Benotung, weil über dieses Spiel brauchen wir gar nichts mehr verlieren. Das war einfach schlecht. Das war einfach schlecht und das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, hier da von Mannschaften, die mit fast zwei Beinen in der Regionalliga waren in der Sommerpause, dass man sich da die Punkte nehmen lässt. Das kann nicht der Anspruch sein. Es muss da einen Sieg geben gegen Meppen. Den hat es nicht gegeben und dementsprechend fällt unsere Kritik eben aus. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es kein Schönreden. Ja, aber wir haben es ja versucht oder wir haben ja auch gute Chancen rausgespielt. Nein, da zählt dann am Ende des Tages einfach das Ergebnis. Und ja, das waren 1:1.
Ich musste da auch nochmal zur Seite springen. Also quasi letzte Saison um dieselbe Zeit waren wir auf Platz 1 mit 14 Punkten, also mit 4 Punkten mehr als aktuell. Ja, mit Hansa Rostock quasi, beide Mannschaften eben mit 14 Punkten. Erster und Zweiter, 60 Erster, Hansa Rostock Zweiter, dahinter Saarbrücken mit 13 Punkten, ja, und das, wir sind letztes Jahr super aus den Startlöchern gekommen, ja, mit diesem Auftaktsieg in Meppen war es auch und haben wir wirklich einen guten Start gehabt. Ich glaube, die erste Niederlage war dann erst gegen Saarbrücken, das 1:2 daheim, war unglücklich auch, also hat die Mannschaft aber ganz anders performt als in dieser Saison, ja, da hat man gemerkt, die sind richtig heiß, die wollen was, ja, das Gefühl fehlt mir heuer ein bisschen, ja. Es gibt natürlich die Probleme sind vielschichtig, ja, also du hast es vorhin schon angesprochen, wir haben einige Verletzte, dann spielt der ein oder andere nicht auf der Position, wo er normal spielen sollte, ja, und dann muss ich doch ausmachen auch, dass der ein oder andere auch konditionelle Defizite hat, zumindest macht von außen den Anschein.
Absolut und ja, nochmal, also das war letztes Jahr ganz anders, wir wurden schon dafür kritisiert, dass wir die Spielweise von 60 München kritisiert haben, wo es ja anfangs gegen Top-Gegner eigentlich ganz gut gelaufen ist. Also wir müssen einfach festhalten, bis auf den Pokal konnte 60 München in dieser Saison nicht ein einziges Mal überzeugen, nicht mal im Toto-Pokal. Selbst da war es immer mühsam, was 60 München gespielt hat. Keineswegs überzeugend. Also das ist das, was wir einfach festhalten müssen.
Ich muss auch sagen, Tobi, ich habe ja gestern Michael Köln ein bisschen beobachtet, so in der Pressekonferenz nach dem Spiel und er hat wirklich sehr nachdenklich gewirkt. Ja. Sein Gesicht hat einfach Bände gesprochen. Ja. Er hat keinen glücklichen Eindruck gemacht. Klar, wenn man daheim nur 1:1 gegen Meppen spielt, aber ich glaube, ja, er hat sich das einfacher vorgestellt in dieser Saison, ganz klar. Und ich muss auch sagen, für mich jetzt persönlich, ja, ich werde auch langsam nervös, weil mich das alles so ein bisschen an diese harte Bayernliga seit den 80er Jahren erinnert hat. Da hat 60 x Anläufe gebraucht, der ist 82 quasi dann zwangsabgestiegen und ist erst wieder 1991 mit Carsten Wettberg damals in die zweite Liga zurückgekehrt, nach dieser Aufstiegsrunde. Und ich will bitte nicht so lange warten, bis 60 wieder in die zweite Liga zurückkehrt.
Also ich kann mir Stand jetzt überhaupt nicht vorstellen, dass es mit diesem Personal, das 60 München aktuell zur Verfügung hat, in dieser Saison reichen soll. Du kannst im Winter dann wieder nachrüsten.
Das ist du kannst jetzt auch noch nachrüsten, Tobi, aber halt mit vereinslosen Spielern. Aber das wollte Günter Gorenzel ganz klar vermeiden. Ja? Er wollte ja nur noch Spieler holen, die sofort performen. Ja? Und da muss ich dann schon sagen, also bei aller Liebe, wenn ich jetzt dann zum Beispiel an Kevin Godin denke, man ist ein super Junge, ja. Aber wenn ich so einen Spieler hole als Ersatz für Marius Wiltsch, ja, und komme dann drauf nach ein paar Wochen, ja, der bringt uns ja gar nicht weiter. dann habe ich was falsch gemacht, muss ich ganz klar sagen. Also da muss man sich dann schon selber auch mal hinterfragen, dann ist es, sind es nicht die bösen Journalisten, ja, die den Verein kritisieren, sondern vielleicht muss man sich da auch mal selber hinterfragen, ja, vielleicht habe ich da doch die falsche Personalie oder die Personalie falsch gelöst, weil man wusste, Marius Wilsch hat eine Schambeinentzündung, ja, das kann lange dauern, ja, Gott sei Dank läuft er jetzt schon wieder mittlerweile, aber ich war heute eben auch bei der U21 da, wir kommen später dazu, eben gegen Hans Kofen, gegen Tabellenführer, Kevin Goden hat auf der rechten Seite gespielt, ja, er war natürlich engagiert, aber so große Glanzlichter hat er da auch nicht setzen können gegen einen Bayernligisten, also wir reden da von der 5. Liga, da muss man schon das hinterfragen, ja, ob man da die richtige Personalie für 60 Minuten verpflichtet hat.
Eindeutig. Personellen Kassensturz wollen wir so in 2-3 Wochen mal machen, dann glaube ich, können wir wirklich tatsächlich mal bewerten, wie die Transfers so gelaufen sind in dieser Saison, dann glaube ich, ja, hat man ein gutes Bild. Da wartet man noch ein bisschen, aber bei Goden gebe ich dir natürlich völlig recht, dass das bis jetzt ein Fehleinkauf war.
Tobi, ich wäre richtig glücklich, ja, wenn meine Prognosen falsch wären, ja, aber ich habe wirklich kein gutes Gefühl, dass wir eben nach dieser Saison aufsteigen. Natürlich ist noch alles frisch, wir sind erst am 7. Spieltag, aber eine gewisse Tendenz kann man schon rausleben und ich glaube, das kann man mir auch zutrauen. Ich mache das jetzt schon 32 Jahre lang. Klar liegt man mal falsch, klar, keine Frage, ja, und die Mannschaft, sage ich mal, überrascht dann, ja, und das hat sie auch im letzten Jahr, und das habe ich immer wieder betont, die Mannschaft hat am Limit beziehungsweise über dem Limit gespielt, ja. Und dass ein Sascha Mölders mit 36 Jahren nicht mehr so performen kann. Also das war sensationell, was der Mann letztes Jahr geleistet hat oder in der letzten Saison. Ja. Aber dass man wieder erwarten kann, dass Sascha Mölders nochmal 22 Tore macht, ja, x Assist liefert, ja, und auch so als Leader vorangeht. Als Leader, klar ist er wichtig auf dem Platz, keine Frage. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man so einen Double verpflichtet, der ähnliche Qualität, ja klar, gut, das war jetzt vielleicht falsch von mir gesagt, so eine Qualität wie Sascha Mölders in jungen Jahren hatte oder auch noch bis zur letzten Saison, also das ist ganz schwer zu bekommen, vor allem auch für dieses Geld, keine Frage.
Aber also ich sage, dass Terence Boyd zu Fuß nach München gegangen wäre, der hat sich ja letztes Jahr mit diesem Mölders-Trikot, das er da anhatte, fast schon so ein bisschen angeboten. Ich glaube, der wäre mit Handkuss gekommen und da hättest du nicht mehr wirklich tiefgreifend verhandeln müssen. Nur so ist so ein Beispiel.
Er hat ja schon einen Vertrag unterschrieben gehabt in Halle, das muss man auch sagen. Ja. Also Terence Boyd mag Sascha Mölders, der schätzt ihn sehr. Ja. Das ist positiv, aber das weiß ich nicht, ob man den, man, der hat ja seinen Lebensmittelpunkt da oben, ich weiß nicht, wo seine Familie genau wohnt, aber ich finde den
Terence Boyd sehr... Beispiele, Wunderlich, Schnatterer, all das wäre möglich gewesen für 60 München.
Gut, Wunderlich wollte ja zu 60 kommen, ja, das war ja bekannt, seit 2 Jahren schon, er hat sich dann für Kaiserslautern entschieden, aber bei ihm läuft es ja auch nicht so optimal, sage ich mal, jetzt in Kaiserslautern, muss man auch sagen, oder für den ersten FC Kaiserslautern läuft es auch nicht so toll, das muss man jetzt auch mal unterstreichen. Klar, es waren sehr interessante Personalien auf dem Markt. Wir haben uns eben für Yannick Deichmann entschieden und Marcel Beer. Also ich bin mit den zwei schon zufrieden, muss man sagen. Ja, das ist schon ordentlich. Aber ich habe es vor ein paar Podcasts, vor 2 Monaten gesagt, ich hatte mir eigentlich erwartet, dass Günter Gorenzel in einem anderen Regal zugreift. Das sind zwei gute Jungs, Marcel Beer und Yannick Deichmann, keine Frage. Aber wenn man jetzt so die Blickrichtung zweite Liga hat, hätte ich mir schon erwartet, dass da schon eine andere Kategorie kommt. Aber wie gesagt, die zwei haben mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Ja, das spricht für sie. Und jetzt lassen wir uns einfach überraschen, was jetzt die nächsten Wochen passiert.
Wie gesagt, Kassensturz dann in 2-3 Wochen mal. Da können wir dann ein bisschen mehr sagen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Jetzt kommen wir zur Bewertung der Löwen gestern. Ich schicke es vorweg, dass die beste Note, die ich verteile, eine 4 sein wird. Gestern für die Löwen fangen wir im Tor bei Marco Hiller an. Ja, Logischerweise kann er da hinten einem leid tun, kann nicht so viel machen. Ich habe es nicht so gesehen, dass er jetzt wahnsinnig schlecht ausgesehen hat bei dem Gegentor. Ja, er hat solche Situationen in der letzten Saison des Öfteren geklärt. Gestern hat er es nicht gemacht, Note 4 von mir.
Also ich habe ihm die Note 3 gegeben. Allerdings muss ich sagen, ich habe mir das 0-1 nochmal angeschaut im Fernsehen. Also ich muss schon sagen, dass er da auf jeden Fall sogar etwas mehr als eine Teilschuld hatte, weil er hat gezögert. Er ist erst rausgelaufen, dann hat er gezögert. Und dann ist er, ja, dann hat er gemerkt, da kommt er nicht mehr hin, war er zu spät dran und dann wird er überlupft. Also, ich sag mal, dieses Tor geht schon so 50% auf seine Kappe. Das kann man sich auch nochmal ganz deutlich anschauen bei den Höhepunkten. Also, am Anfang hätte ich gesagt, weil eben die Abwehr auch nicht da war. Aber ich habe es mir dann nochmal eben bei den Höhepunkten von Magenta Sport angesehen und da muss ich ganz klar sagen, da hat er einfach schlecht geschaltet und deswegen hat er dann eine Teilschuld von mir bekommen. Aber er hat danach bewiesen, dass er ein sehr guter Linientorwart ist und deswegen habe ich ihm gerade noch die Note 3 gegeben.
Die Defensive mit großen, großen Schwierigkeiten gestern gegen Meppen. Es gab ja nicht nur dieses Gegentor, sondern auch viele, viele weitere Möglichkeiten für den SV Meppen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Außenbahn, also die komplette Viererkette kommt bei mir gleich schlecht weg. Das 1-0 oder das 0-1, wie hoch sie da standen, das kann es nicht sein. Also das ist wirklich naiv gewesen, wie hoch sie da gestanden sind im Verbund. Das war haarsträubend, auch was sie dann dazwischen immer zugelassen haben. Philipp Steinhardt, der Linksverteidiger, auch offensiv wusste er nicht zu gefallen aus meiner Sicht. Er bekommt von mir die Note 5.
Ja, ich habe ihm nur gerade noch die 4 gegeben. Was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er bei dem Tempo des Gegners kaum mithalten konnte oder beziehungsweise einige Probleme hatte. Ja, und jetzt nochmal, weil du sagst, ja, die Abwehr war viel zu hoch gestanden. Ja, ich muss sagen, dass der Torwart auch viel zu tief gestanden ist. Ja, also das Tor war ja überragend rausgespielt. Das musst du nochmal in der Entstehung anschauen, das Tor von Meppen, Tobi. Ich glaube, das war über 8 Stationen. Also in der dritten Liga über 8 Stationen zu spielen, also das ist schon à la Bonheur, muss man sagen. Und vor allem, darf man nicht vergessen, Meppen wäre letztes Jahr oder jetzt vor ein paar Wochen eigentlich sportlich in die Regionalliga abgestiegen. Und ich muss sagen, mich hat die Mannschaft überzeugt. Das war gierig, das war gallig, da war alles drin. Ja. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Also Meppen hat mir wirklich sehr gut gefallen für eine Auswärtsmannschaft im Grünwalder Stadion. Also die haben sich nichts geschissen, ja. Die haben dagegen gehalten. Also das hat mir schon imponiert, muss ich sagen.
Warum Michael Kölner auf der Innenverteidigerposition gewechselt hat, Lang rausgenommen hat und Moll reingenommen hat, ist mir ein völliges Rätsel. Das war für mich ein Wechsel ohne jegliche Not, den er da vorgenommen hat. Die Kollegen Salger und Moll, die wirkten viel zu langsam, viel zu behäbig. Das hat fast wie Aha-Fußball ausgesehen. Hat aus meiner Sicht nur mit dem Fehlen von Lang zu tun. Salger, fangen wir mit dem an, Note 5 von mir.
Ja, ich will ja nicht so drastisch sein, Tobi, muss ich ganz klar sagen. Niki Lang, also du hast das vorhin gerade angesprochen, dass er gewechselt wurde, da musste zurück auf die Bank. Ich habe mir das Spiel da in Braunschweig nochmal angesehen. Also er hat ja fast ein Eigentor gemacht mit einem Kopfball, wo Hiller ja überragend reagiert hat und hat natürlich bei diesem 1-1 in der Nachspielzeit sehr schlecht ausgesehen. Ja, also es gab schon die Überlegung, auch aus meiner Sicht, ja, wenn man sich das Spiel hinterher nochmal anschaut, ja, wie hat der Niki Lang verteidigt? Klar ist er ein junger Mann, 19 Jahre alt, keine Frage. Und ich glaube, dass Michael Kölner einfach sich erwartet hat, dass einfach gewisse Führung auch mit Quirin Moll und mit Stefan Salger, dass das Spiel von hinten raus noch souveräner wird, am Aufbauspiel vor allem auch. Ja. Und es hat leider nicht gegriffen, weil du hast es angesprochen, das Schnelligkeitsdefizit, das war schon zu erkennen. Ja. Da muss man ganz klar sagen, in einigen Situationen, vor allem auch der Gast hat ja wirklich einige Torschancen auch bekommen. Ja. Das spricht jetzt nicht unbedingt auch für die Innenverteidigung, aber die Verteidigung, wissen wir alle, geht auch schon ganz vorne los. Also da hat alles nicht gepasst. Deswegen habe ich mich noch für eine Note 4 bei Stefan Salger auch entschieden.
Ich habe es gesagt, die ganze Viererkette kommt bei mir gleich schlecht weg gestern. Deswegen gibt es von mir auch die Note 5 für Quirin Moll.
Wie gesagt, Quirin Moll, ja, er ist von seiner guten Form noch weit entfernt. Klar, man muss da ein bisschen Auge zudrücken, hat einen Kreuzbandriss gehabt, aber er muss es dann auch mal liefern, ne? Das ist ganz klar. Ich habe ihm noch die 4 gegeben. Er hat auch so eine Rettungstatel auch mal gehabt. Ich glaube, beim Stand von 1-1 war es. Ja, das muss mehr kommen einfach. Er hat, glaube ich, jetzt aus meiner Sicht einen besseren Körper als vor seinem Kreuzbandriss. Also er hat aus meiner Sicht bessere körperliche Voraussetzungen. Aber er hat noch nicht die Form, die er wahrscheinlich selber will. Und deswegen gerade noch 4 für ihn. Aber er muss sich steigern.
Bei Yannick Deichmann tut es mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid, dass ich ihm die 5 geben muss in seiner Position als Rechtsverteidiger, weil er eigentlich eine ganz andere Position spielen sollte. Die würde ich ihm auch von Herzen gönnen, um ehrlich zu sein. Und ich finde, er hätte sich das auch mal verdient. Also ob dieser Versuch jetzt schon mal geglückt ist in dieser Saison mit ihm als Rechtsverteidiger hin oder her. Aber ich finde schon, dass er sich das einfach mal verdient hätte, auf seiner angestammten Position zu spielen. Er hat Rechtsverteidiger gestern gespielt. Das kann ich bewerten. Es war für mich nicht erkennbar, dass da jetzt auch ein großartiger Sprung irgendwie nach vorne da gewesen wäre. Auch von mir bekommt er die Note 5.
Ja, ich habe Deichmann auch die 4 gegeben. Also das ist wahrscheinlich noch eine bessere 4 im Vergleich zu den anderen Spielern. Ja. Also ich habe jetzt da keine großen Mängel gesehen. Ja. Klar, es ist nicht die Optimallösung, aber man muss da auch ein bisschen Auge zudrücken. Es ist nicht seine angestammte Position. Ich habe mich dann noch für eine 4 entschieden. Und ich hoffe natürlich auch, dass er möglichst bald wieder ins Mittelfeld zurückkehren wird auf seine angestammte Position.
Bei Dennis Dressel gehen unsere Meinungen unterschiedlich jetzt ein bisschen auseinander. Da bin ich schon noch so, dass ich sage, das war noch vorsichtig ausgedrückt, einer der besseren Löwen gestern. Er bekommt von mir die Note 4, aber auch wirklich ganz, ganz knapp noch.
Ja, wie gesagt, ich habe ihm die 5 gegeben, Tobi. Ich erwarte mal von so einem Spieler, der den nächsten Sprung machen will. Wahrscheinlich verlässt er den TSV 1860 im nächsten Sommer. Will natürlich in die zweite Liga. Da muss mehr kommen. Ja, da muss man mehr Verantwortung übernehmen. Klar ist er noch ein relativ junger Spieler, ja. Aber er will jetzt einfach den nächsten Sprung machen und dann muss er einfach mehr performen, muss er noch mehr wollen, ja, so wie es beim Gegner auch war. Und da hat er sich auch wieder ein bisschen versteckt, also ein bisschen ins alte Phlegma auch zurückgekehrt. Hier erwartet man von ihm auch einen Abschluss. Ja, es war nicht sein Tag, muss man auch sagen. Aber wie gesagt, das gilt für die ganze Mannschaft und ich habe mich für die 5 entschieden.
Seit 1,5 Jahren ist er da. Er ist auch ein junger Spieler, überhaupt keine Frage. Aber der Welpenschutz ist jetzt abgelaufen bei Erik Tallich. Das muss man jetzt so deutlich sagen. Wir sagen immer wieder, wir erwarten uns da mehr, aber es kommt einfach nichts. Er kann dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken. Es kommt offensiv zu wenig. Note 5.
Ja, mir tut es ein bisschen leid um den Jungen. Ja, der hat wirklich Anlagen, kann schießen. Ja. Das hat er bewiesen im Training, ist jedes Jahr auch. Ja. Was er für Qualität hat, er ist sehr ein guter, ist auch ein sehr guter Läufer. Aber ihm fehlt das Selbstvertrauen auch. Ja. Ich muss sagen, mir hat er am Anfang besser gefallen, wie er zu 60 gekommen ist. Jetzt stagniert er, ja, wird eher schwächer sogar. Und ja, das kann es nicht sein. Also ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist. Er läuft sehr viel im Spiel, das ist auch wichtig für das Spiel von 60. Aber er kommt eigentlich, seine Qualität, Abschluss, ja, da kommt er gar nicht mehr dazu. Und da muss sich der Trainer was überlegen.
Zuletzt aufsteigende Form, gegen Meppen wieder ins alte Schema zurückgekehrt, ist Richard Neudecker, der gegrätscht ist, Fouls verursacht hat, in Hülle und Fülle Diskussionen mit dem Schiedsrichter geführt hat, aber sich nicht darauf konzentriert hat, was er eigentlich hätte tun sollen, das Spiel zu machen. Deswegen, ich habe gestern gelesen, ja, der einzig Gute war noch Neudecker. Ich habe das nicht gesehen. Muss sagen, das ist ein Spiel, das ist gemalt für einen Richie Neudecker. Da kann er performen, da kann er glänzen, da muss er auch glänzen. Und das muss auch sein Anspruch sein. Und das habe ich nicht gesehen. Punkt. Das habe ich einfach nicht gesehen. Das war einfach nichts. Das war nichts. Ich kann mich an keine Chance erinnern, die er da irgendwie hatte, die besonders gefährlich gewesen wäre oder so. Korrigier mich bitte, das war gar nichts. Ja,
ich werde gleich korrigieren, Tobi.
Ja, mach das. Richie Neudecker bekommt von mir die Note 5.
Ja, ich habe Richie Neudecker die Note 4 gegeben. Er hat Tor aufgelegt, klar, in der Standardsituation mit dem Eckball für Marcel Bär und hat Was von ihm ein bisschen naiv war, wie er seinen Gegenspieler gefoult hat, wo er quasi im Fünfer ist mit dem Kopfball, ja, wie er den Gegner wegschubst und dadurch eigentlich eine große Torschance zunichte macht. Ja. Der Ball lag dann im Tor und er hat dann noch reklamiert, warum überhaupt. Also das war ein bisschen naiv von ihm, dass er dann den Spieler wegschubst, weil er, ich weiß nicht, ob er vielleicht anders hingekommen wäre, aber ja, da hat er sich eigentlich dann die gute Ausgangsposition weggenommen selber. Und natürlich, du hast auch teilweise recht, Tobi, die Verantwortung. Ja, wir haben es ja schon mal besprochen. Richard Neudecker ist einer der erfahrenen Spieler, hat erste Liga gespielt in Holland, zweite Liga bei St. Pauli, bei 60 zweite Liga. Ja, damals war er noch ein sehr junger Spieler. Natürlich will man von so einem Spieler mehr sehen, aber ich würde jetzt eben nicht den Eifer absprechen. Ja, es war gestern überhaupt schwierig, da den richtigen Faden zu finden für das Spiel von 60 München. Natürlich ist er dafür auch verantwortlich, keine Frage, aber ich gebe ihm noch die 4 und ja, also er war trotzdem einer der auffälligeren Spieler aus meiner Sicht gestern.
Ja, vielleicht mit der auffälligste gestern Marcel Bär, eben weil er auch das Tor gemacht hat. Am Einsatz, glaube ich, können wir da nichts kritisieren. Er hat dann am Schluss gesagt, das halte ich so ein bisschen für fragwürdig, nachdem er gefragt wurde, ja, jetzt waren ja die großartigen Gegner da und jetzt kommen dann die kleineren Gegner. Da hat er gesagt, also das kann er gar nicht mehr hören mit den starken Gegnern, weil jedes Spiel schwer ist und so weiter und so fort. Nein, da muss ich ihm ganz klipp und klar widersprechen. 60 München muss mit seinen Ansprüchen dieses Spiel gewinnen. Und da muss ich dann das auch so benennen, das Kind beim Namen nennen. Das Spiel muss 60 München mit seinen Ansprüchen gewinnen. Marcel Bär bekommt von mir aber die Note 4.
Ja, ich habe Marcel Bär auch die 4 gegeben. Er war noch der, sag ich mal, in der Offensive der beste Spieler, auch wenn ich ihm wie in Neudecker die 4 gegeben habe. Er hat sein Tor gemacht, ja, ein Kopfballtor nach einer Ecke von Neudecker. Hat danach auch nochmal einen Schuss losgelassen. Der war auch nicht so ungefährlich, oder war es davor, kurz davor. Domaschke hat da seine Probleme gehabt. Ja, aber irgendwie muss man schon sagen, auch Bär und Mölders zusammen da vorne drin, klar haben sie in einem 4-1-4-1 gespielt. Aber so ganz funzt es nur nicht, muss man sagen. Also so ehrlich muss man sein.
Definitiv, das funktioniert überhaupt nicht. Nicht so, wie sich 60 München, Michael Köllner, Günter Gorenzel das vorgestellt haben. Dann kommen wir zu Stefan Lex, der im Vergleich zu Sascha Mölders wenigstens noch viel läuft. Das kann man ihm nicht absprechen, aber dennoch war es ein völlig gebrauchter und glückloser Tag für Stefan Lex, Note 5 von mir.
Ja, ich habe ihm auch die Note 5 gegeben. Also ja, ich weiß nicht, was der Trainer an ihm sieht. Also klar, der will natürlich Stefan Lex und ich weiß nicht, wie lange er schon nicht mehr getroffen hat, 8 Monate. Ich hab jetzt keine Ahnung, ich habe die Statistiken nicht vorliegen, aber es ist schon bitter. Also muss man wirklich sagen, also ja, es ist ein richtiger Pechvogel. Ich weiß nicht, wie er da wieder aus dem Tal der Tränen rauskommen kann. Ja. Natürlich ein dreckiges Tor. Michael Köllner hat es letztens in der Pressekonferenz auch anklingen lassen. Ja, das würde mal gut tun, so ein richtiges Scheißheißeltor, wie man in Bayern sagt. Aber ja, er traut sich auch nicht mehr. Er hat eine Situation gehabt, in der zweiten Halbzeit war es, wo er 6 Metern, ja, wo er nicht selber für sich entscheidet, ja, ich versuche es jetzt direkt auf den Kasten, sondern legt den Ball nochmal rüber. Also da sieht man, wie verunsichert dieser Spieler ist. Note 5 auch von mir.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Jo, Sascha Mölders ist nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur letzten Saison, dass das alles kein Wunder ist und dass das Alter natürlich nicht Halt macht vor Sascha Mölders, haben wir alles thematisiert. Nichtsdestotrotz müssen wir eine Leistung bewerten auf dem Platz und die war nicht vorhanden. Das muss man einfach so deutlich sagen. Er hat eine Chance gehabt, als er an der Querlatte scheiterte, aber das war auch die einzige Möglichkeit oder die einzige Situation, in der ich Sascha Mölders gesehen habe. Noch eine andere, wo er versucht hat, relativ billig einen Elfmeter zu schinden, was keiner war. Aber ansonsten habe ich Sascha Mölders gestern nicht wahrgenommen in diesem Fußballspiel. Dementsprechend gibt es von mir die Note 5.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin schon ein bisschen enttäuscht von der Leistung von Sascha Mölders. Man merkt halt einfach auch, dass er mit sich unzufrieden ist, ja, dass er resigniert, dass er auch wenn der Ball nicht zu ihm kommt, dann merkst du, dann ist er unzufrieden mit der Situation. Ja. Also er muss sich da jetzt wieder selber raushangeln aus diesem Loch sozusagen. Ja. Natürlich hat er schon zwei Saisontreffer, das wollen wir jetzt nicht verschweigen. Aber es ist nicht der alte Sascha Mölders, wie wir ihn schätzen gelernt haben, jetzt aus der Vorsaison auch. 22 Treffer erzielt, Spieler der Saison in der dritten Liga, Torschützenkönig. Also das ist schon aller Ehren wert. Ja, aber jetzt muss er einfach auch die Leistung aus dem Vorjahr bestätigen. Ja, ganz klar. Diesen Anspruch hat er wahrscheinlich an sich selber auch. Ja, und jetzt muss er liefern, ganz einfach. Ja, also er muss vorangehen auch. Ja, und das erwarte ich von ihm.
Und zu den Einwechselspielern bei 60 München. Zur Pause gekommen, danach nie wieder gesehen. Keanu Staude, 46. Minute für Tallich kam er in die Partie. Er hat es noch schlechter gemacht als Erik Tallich. Er war einfach nicht zu sehen. Ich habe ihn nicht wahrgenommen in diesem Fußballspiel. Und deswegen bekommt er von mir die Note 6.
Ja, ich habe Staude die Note 5 gegeben. Ich muss ehrlich sagen, mir hat er in der Vorbereitung ganz gut gefallen. Ich war aber allerdings überrascht, dass der Verein mit ihm verlängert hat, ja, muss ich auch ganz klar sagen. Ja, aber mich hat er dann wirklich in der Vorbereitung überrascht. Aber was er jetzt abliefert, also das ist einfach nicht 60-like. Ja. Also das reicht nicht für einen Drittliga-Verein, der große Ansprüche hat. Also so
Olli, das ist ein Joker, der kommt zur Pause rein, da muss ein bisschen Dampf auf den Kessel. Das gibt's doch nicht. Da war ja gar nichts. Also der hat einen Spieler eingewechselt und der ist nicht zu sehen. Was ist denn das? Also da muss ich sagen, da platze ich. Also das.
Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil Staude ist eigentlich schon ein technisch guter Spieler, ja, ist auch sehr ehrgeizig, hat auch eine gewisse Härte, aber da war gar nichts zu sehen. Ja, also das war Wahnsinn. Also wenn man so eine Chance bekommt vom Trainer, ja, eine Halbzeit wirklich zu liefern, ja, und dann hat man, ich weiß gar nicht, wie viel Ballkontakte der hatte. Ja. Also viele waren es nicht, glaube ich. Ja. Ich habe jetzt keine Datenanalyse vor mir liegen, aber das ist zu wenig für 60, muss man so sagen, muss man ehrlich zugeben. Und dann, ja, dann werden sich dann wahrscheinlich am Saisonende die Wege trennen. Ich meine, viele Chancen, jetzt hat er in Würzburg nicht performt. Ja, da hat er dann seinen Vertrag aufgelöst. Dann bekommt er bei 60 die Chance, auch ein wirklich riesen Traditionsverein. Ja, und dann muss er muss liefern. Ja, auch das, er muss liefern. Ja, er wird bezahlt, also will ich Leistung sehen und das erwarte ich von Staude. Ja, und das ist einfach zu wenig. Ja, auch Abschlüsse, das ist nichts. Er hat, ich glaube, ein Tor gemacht letzte Saison in Halle, wenn mich nicht alles täuscht. Danach hat er sich verletzt. Günter Grenzler hat gesagt, das ist ein Straßenfußball. Finde ich auch. Der hat wirklich gute Anlagen. Sieht man im Training immer wieder. Ab und zu stelle ich mal ein Video auf Instagram. Ja, da sieht man, der kann Fußball spielen. Aber er kann sich abrufen im Spiel. Ja, und das ist das Entscheidende.
Es kam in der 71. Minute für Lex. Das habe ich schon mal von vornherein nicht verstanden, warum er Biancardi rausnimmt. Also für mich Biancardi der stabilste Löwe bislang in dieser Saison. Der absolut stabilste Löwe. Klar, er muss ab und zu mal ein bisschen haushalten mit den Kräften, Michael Kölner. Muss auch mal ein bisschen rotieren. Das war erst englische Woche. Ja, okay, alles gut. Aber den Biancardi rauszunehmen, null Verständnis, um ehrlich zu sein. Biancardi bekommt von mir die Note 4 noch.
Ich habe Biancardi auch die 4 gegeben. Klar, man muss jetzt auch mal die Trainerseite verstehen. Er will halt alle zufrieden machen. Also die sag ich mal, seine etatmäßigen Stammspieler und ruschiert auch mal, rotiert. Hat es jetzt mal mit Lex versucht, das hat nicht funktioniert. Und dass er dann natürlich Biancardi rausgenommen hat, aus seiner Sicht, er wird sich auch denken, der Trainer, ja, ist ganz nett, ist 1-1 von Biancardi, ist sehr lauffreudig, aber er hat auch keinen Abschluss, ja, muss man auch sagen. Hat natürlich gegen Viktoria Köln zuletzt so ein Billardtor erzielt, ja, mit gütiger Mithilfe der Kölner, ja, aber so ein richtiger Abschluss hat er nicht. Ich glaube, er hat mal bei Hansa Rostock mal in einer Saison 10 Tore gemacht oder 11. Bitte korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich glaube, es war so in dem Dreh rum. Also da ist er meilenweit davon entfernt, dass er auf eine zweistellige Saisontrefferquote kommt. Ich weiß nicht, warum ihm das abhanden gekommen ist. Ich fand ihn in der Vorbereitung, war er für mich der beste Spieler, ganz klar. Ja, aber Michael Kölner wird sich dabei schon was gedacht haben, aber ich gehe fest davon aus, dass er nächste Woche dann eben in Halle wieder vom Beginn an auflaufen wird.
Merve Biancardi, ich bin gerade mal am gucken, was seine Daten angeht. Er hat tatsächlich in der Saison 2018-19 17 Tore geschossen. 17 Tore. Und
Kann ich mir
zwar
nicht vorstellen.
10 in der Liga und dann, ja, okay, 7 noch im Landespokal. Aber 10 Ligatore hat er gemacht.
Also habe ich ein gutes Gedächtnis, oder Tobi?
Ja, Respekt. Also da ist ein bisschen Luft bei Merve Biancardi. Schauen wir noch auf die anderen Ersatzspieler. 86. Lang, den hat er dann noch gebracht, weil er irgendwann gemerkt hat, dass die beiden älteren Herren da in der Innenverteidigung vielleicht noch mal ein bisschen Unterstützung brauchen, weil Meppen auch noch mal hinten raus richtig Dampf gegeben hat. Also das hätten sie hinten raus auch noch mal verlieren können. Da hat Hiller noch mal einige Male richtig gut reagiert. Logischerweise zu spät für eine Bewertung, lang gekommen. Und dann kam in der 87. zum ersten Drittligaeinsatz Tim Linsbichler, ohne da jetzt wirklich noch zu einer Chance gekommen zu sein. Das also die Löwen gestern gegen den SV Meppen. Das war nix. So. Was auch fragwürdig war, Olli, ein Vorwort im Stadionmagazin, und zwar von Marc-Nicolai Pfeiffer. Und das hat uns dann tatsächlich sehr hellhörig gemacht und erstaunt, als er nämlich auf den DFB-Pokal eingegangen ist, schon dann darauf angespielt hat, was wir so ein bisschen losgetreten haben, wir beiden, in Sachen Olympiastadion. Du hast dann auch eine relativ gute Rechnung aufgemacht, wie ich finde, in einem Artikel. Bei mir war es tatsächlich bisschen viel geraten natürlich auch noch, aber so weit auseinander waren wir dann nicht mit unserer Schätzung, wie wir da kalkuliert haben. Also das war schon im Podcast, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Es ging schon in eine relativ eindeutige Richtung. Und Marc-Nicolai Pfeiffer hat dann im Vorwort gesagt, wir freuen uns, Schalke 04 auf Giesings Höhen begrüßen zu dürfen. So, ist das jetzt ein Fingerzeig oder ist es einfach nur eine flapsige Formulierung? Also ich glaube schon, dass es das ein Fingerzeig ist, dass eben nicht ins Olympiastadion ausgewichen wird. Was hast du ausgerechnet an Mehreinnahmen für 60 München nur für dieses DFB-Pokalspiel, wo man ja auch einen Teil an DFB und an Schalke 04 logischerweise abgeben muss? Also in der Liga würde man noch mehr verdienen. 200.000 Euro, glaube ich, wäre der Unterschied gewesen, die 60 mehr verdienen könnte im Olympiastadion, richtig?
Roundabout, ja, Tobi, ich war natürlich auch verwundert, wie ich gestern das Vorwort von Marc-Nicolai Pfeiffer gelesen habe. Eben, wir begrüßen Schalke, einen der größten deutschen Vereine auf Giesings Höhen. Ja, und was mich da eben ein bisschen stört, man kann nicht sagen, einerseits, wir prüfen das, ja, was denn die bessere Variante ist, ja, von der Zahlenkalkulation her und im Grunde hat man sich schon entschieden intern. Ja. Da fehlt mal so ein bisschen auch die Fantasie, weil es ist ja schon so, dass 60 jetzt nicht im Geld schwimmt, ja, und 200.000 Euro ist viel Geld. Andererseits muss ich auch den Verein ein bisschen verstehen, weil wir sind in Corona-Zeiten. Jetzt kommt ja dann Anfang Oktober diese neue Verordnung wieder raus und dann weiß man ja gar nicht, mit wie viel Zuschauern man eigentlich planen kann. Also so in
Du hast
gewisser Art
mit
und Weise.
10.000 im Grünwalder Stadion gerechnet und mit 25.000 im Olympiastadion. Ich
Ja,
halte das
aber es
sehr
könnte ja
realistisch.
sein, dass danach wieder alles anders ist, weil wir wissen, im September sind die Wahlen, ja. Da geht es um den neuen Bundeskanzler und es kann ja sein, dass dann 60, 60 sage ich schon, dass Deutschland wieder, ja, gut, einen vierten Lockdown wird es wahrscheinlich nicht geben. Also die
Also
ganzen.
man kann sich relativ sicher darauf einstellen, dass die Politik jetzt sagt, so, jetzt beruhigen wir die Leute momentan ein bisschen, weil so ein paar Stimmen hätten wir ja noch gerne bis zur Bundestagswahl. Die Corona-Zahlen, die Inzidenzen, die explodieren, auch wenn die möglicherweise momentan gar nicht mehr so wichtig sind, sondern nur die Krankenhausbelegungen, aber die gehen auch in die Höhe. Virologen warnen und da kann man sich schon relativ sicher sein, dass dann nach der Bundestagswahl ja wieder ein bisschen auf die Bremse getreten wird,
Und deswegen,
vorsichtshalber.
Tobi, muss man auch ein bisschen 60 verstehen. Ja? Also ich muss da schon so eine kleine Lanze brechen. Du weißt, also mir persönlich ist es eigentlich egal, wo gespielt wird. Ja? Für mich ist das Stadion eher sekundär. Ja? Für mich geht es darum, dass 60 Geld verdient. Ja? Das hat jetzt damit nichts zu tun, sondern ich sage, 60 soll da spielen, wo 60 das meiste Geld verdient. Und wenn ein Verein wie Schalke 04 kommt, ja, die 40.000 Dauerkarten verkauft haben, die tausende Fans hier in Bayern haben, ja, dann ist es für mich eigentlich logisch, dass dieses Spiel ausverkauft ist. Ja. Jetzt ist Marc-Nicolai Pfeiffer, ja, ist ein vorsichtiger Mensch, ja, der sagt natürlich, ja, wer garantiert mir das, dass 25.000 kommen? Ja.
Ich,
Also ich
ich,
glaube
ich,
natürlich,
ich.
ja, du, aber es ist Kaffeesatzlesung, eine Kaffeesatzlösung sozusagen oder Kaffeesatzlesen, besser gesagt. Ja, ich verstehe beide Seiten. Man kann natürlich sagen, Heimvorteil, ja, also Heimvorteil sehe ich jetzt bei 60 im Grünwalder Stadion.
Wo war denn gestern der Heimvorteil? Das Stadion hat auch gestern gewonnen, ne?
Ja, das habe ich auch gestern eben in meinem Live-Ticker auch angeschnitten. Also das Entscheidende ist immer, was du an Qualität auf dem Platz bekommst. Ja? Und der Präsident Robert Reising hat es mal so schön gesagt, wir spielen auf einer grünen Wiese und drumherum werden ein paar Striche gezogen. Also hat er mal so flapsig gesagt, 2017 nach dem Zwangsabstieg, also irgendwo werden wir schon spielen so ungefähr. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Thema das genau war. Ja, also ich sage so, und Günter Gorenzel hat das jetzt auch am vergangenen Freitag in der Pressekonferenz gesagt, man muss auch mal den Fans was zurückgeben, ja. Und dann heißt es für mich, 11.500 Dauerkarten haben wir. Ja? Klar, die müssten die Karte dann nochmal kaufen. Und wir haben 23.000 Mitglieder. Also aus der Warte muss man es auch sehen. Ja? Also es gibt ein Pro und Contra, ganz klar, Tobi, muss ich auch sagen. Ja? Wegen 50.000 Euro, das hat Robert Reisinger gesagt, ja, da muss man dann schon überlegen, ob man den Schritt wagt. Aber hier geht es um 200.000 Euro, ja. Plus, ja, wenn es eben mit 25.000 Besuchern ausverkauft ist, das Olympiastadion, und auf der anderen Seite das Grünwalder Stadion mit 10.000 Zuschauern ausverkauft ist. Also es ist eine Pro- und Contra-Rechnung sozusagen. Ja, und
ich muss sagen, ich muss heute auch mal austeilen. Also heute bin ich in Austeillaune. Wenn das wirklich so gemeint war im Vorwort, dass das schon fix ist, ohne da jetzt das genaue geprüft zu haben, auf Giesings Höhen zu spielen, dann muss ich sagen, dann platzt mir langsam aber sicher der Kragen. Dann kann ich die Welt nicht mehr verstehen. Also, wie hast du Erfolg im Fußball? Erstmal brauchst du Kohle. Dass Geld allein keine Tore schießt, das wissen wir, aber ohne Geld geht es gar nicht. Ohne Geld funktioniert das nicht. Und ohne Geld wirst du nicht in die zweite Liga hochgehen. In der dritten Liga gibt es keine Fernseheinnahmen, die gibt es erst in der zweiten Liga. Die Fernseheinnahmen, die sind zu vernachlässigen in der dritten Liga. Du musst also irgendwie schauen, an Kohle zu kommen. Und das machst du mit Fans, und zwar mit Einnahmen. Und wenn ich die Chance nicht wahrnehme, dann muss ich einfach so ganz klipp und klar hier sagen, dann ist es auch gar nicht gewollt, dass 60 München hochgeht. Dann ist es einfach gewollt, diesen Verein klein zu halten. Dann will man diesen Verein klein halten und möchte gar nicht mehr. Aber dann wieder die Hand aufhalten, wenn es mal irgendwie irgendwo brennen sollte. Das ist dann so die Mentalität. Und da muss ich sagen, da fehlt mir jegliches Verständnis. Man ist den Fans was schuldig. Man hat treue Fans, die bezahlt haben, ohne eine Gegenleistung kassiert zu haben letztes Jahr. Es gibt viele Fans, die gerne wieder ins Stadion gehen würden, die aber keine Karte bekommen. Also das, wenn man das tatsächlich nicht prüfen sollte, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Und da muss man einfach sagen, es ist einfach ein gewolltes Verzwergen eines großen Vereins. Und das können wir hier nicht gutheißen.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir bekommen auch mit, dass bei manchen Fans die Alarmglocken schrillen. Momentan bei Grünwalder Stadion-Fans, die jetzt davon ausgehen, dass, wenn 60 München umziehen sollte, die Stadt dann ein Signal bekommen könnte nach dem Motto, wenn 60 jetzt schon ins Olympiastadion geht, dann gehen sie ja in der zweiten Liga auch ins Olympiastadion und dann brauchen wir das Grünwalder Stadion sicher nicht ausbauen. Also das ganz große Ziel dieser Leute ist, das Grünwalder Stadion muss auf 18.000 Plätze ausgebaut werden. Herzlichen Glückwunsch, koste es, was es wolle, und das Olympiastadion wird schlecht geredet. Es wird dann auch immer von einer schlechten Stimmung gesprochen. Also ganz ehrlich, auch wenn das Spiel gestern mau war, aber so gut war die Stimmung dann in der zweiten Halbzeit im Grünwalder Stadion auch nicht mehr. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass mir keiner erzählen soll. Ich habe genügend Spiele im Olympiastadion gesehen. Ja, da waren trostlose Spiele mal dabei. Brauchen wir nicht drüber zu reden, aber die gibt es im Grünwalder Stadion auch. Und es braucht mir keiner erzählen, dass 10.000 Fans im Grünwalder Stadion dann so viel lauter sind als 25 im Olympiastadion. Das ist Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Und dazu ist jetzt alles gesagt. Also wenn das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, da jetzt sofort zu sagen, nee, wir bleiben im Grünwalder Stadion und verzichten auf diese Einnahmen, dann muss ich sagen, ja, ohne mich, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das macht mich richtig wütend.
Also, Tobi, da muss ich auch noch was dazu sagen. Also mich ärgert das auch immer schon, aber diese Geschichte kenne ich ja eigentlich schon seit 25 Jahren. Ja. Alles rund ums Grünwalder Stadion ist toll und alles andere ist schlecht. Die Allianz Arena war schlecht, das Olympiastadion war schlecht, es ist nur das Grünwalder Stadion schlecht. Und der Heimvorteil, es liegt vielleicht nur in den Kneipen, ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Für mich ist der Fußball das Entscheidende, ja. Ich will gute Leistung sehen, ich will hochklassigen Fußball sehen, ja. Und dann, meine Kritiker sagen immer, dann soll ich zu Türkgücü gehen, das ist absolut lächerlich, ja. Ich begleite den Verein als Journalist seit der Saison 1990, ja. Damals unter anderem dieses 3:3 gegen Schweinfurt im Mai, Freitagabend, warmer Regen. Leider sind wir nicht aufgestiegen. Wirklich damals Lorand auf der anderen Seite bei Schweinfurt, Wettberg bei uns. Und dieses Spiel werde ich nie vergessen. Es war eine geile Zeit in diesem Stadion, 40.000 Leute. Aber es geht ums Geld verdienen. Ja. 60 ist schon mehrmals eben ins Olympiastadion umgezogen, beziehungsweise dann in die Allianz Arena. Und es hat auch Gründe gehabt, warum 60 das Grünwalder Stadion verlassen hat, weil man kein Geld generieren konnte. Ja. Und ich finde es halt einfach so ein bisschen klein gedacht, eben bei 60, dass man sich so auf diesen Lokalkolorit fokussiert, auf diesen Giesinger Club. Ja. Also 60 ist kein Giesinger Verein, sondern ein Münchner Großverein, ja, mit 23.000 Mitgliedern. Der Verein, diese Leute, die ja immer dieses Grünwalder Stadion propagieren. Einerseits freuen sie sich, dass sie 23.000 Mitglieder haben, aber andererseits ist für diese 23.000 Mitglieder gar kein Platz eben im Grünwalder Stadion. Ja, das muss man auch mal sagen. Ja. Und bestenfalls, und ich hoffe, dass die Stadt endlich im Herbst endlich die Wahrheit rauslässt, was passieren wird mit diesem Grünwalder Stadion. Weil eins ist klar, ja, so wie sich alle erträumen, dass es nochmal so wird wie früher, ja, mit vielen Zuschauern. Das wird es nie wieder geben. Nie wieder.
Also, ich muss da auch ein bisschen zur Seite springen, weil du ja angegriffen wurdest für eine Formulierung, die du mal gebraucht hast letztes Jahr, als es zurückging ins Olympiastadion zum ersten Mal. Ich finde das auch architektonisch tatsächlich echt ansprechend, das Olympiastadion. Das ist nie ein Fußballstadion gewesen, wird es auch nie sein. Ich kann nicht von mir sprechen und sagen, dass ich da immer gerne hingegangen bin ins Olympiastadion. Aber worauf kommt es uns denn an? Dass wir guten Fußball sehen. Und den haben wir im Olympiastadion gesehen, den guten Fußball. Den haben wir definitiv dort gesehen und nicht im Grünwalder Stadion. Da hat nicht Leeds gespielt. Da gab es keine Derby-Siege im Grünwalder Stadion, sondern die gab es im Olympiastadion. Und das muss sich der ein oder andere einfach mal klar machen. Du brauchst. Und
das vergessen auch, Tobi, das vergessen auch immer wieder viele, die erfolgreich, also 60 war in den letzten 50 Jahren am erfolgreichsten. Wo? Im Olympiastadion, ja. Das haben viele vergessen.
Ist eindeutig. Ja. Mein größter Wunsch, irgendwo auf der grünen Wiese in Ismaning, in Unterföhring, in Ebersberg oder wo auch sonst, ein neues Stadion für 45.000. Super, bin sofort dabei. Komme. Ausgebautes Grünwalder Stadion für 45.000. Yippie, super, toll, bin ich dabei. Ziehe ich immer vor dem Olympiastadion, keine Frage. Aber da lässt sich momentan kein Geld verdienen im Grünwalder Stadion und dementsprechend muss 60 ins Olympiastadion ausweichen. So, hätten wir das.
Und diese Stadiondiskussion, Tobi, die lähmt den Verein seit 1995 oder 1996, ich weiß es nicht mehr genau, also seit 25, 26 Jahren und das ist krank eigentlich. Das ist krank, dass diese Diskussion diesen Verein so spaltet, ja. Ich spiele da, wo mein Verein am meisten Geld verdienen kann. Ja? Und im Grünwalder Stadion ist es offenbar nicht möglich. Wir kennen die Kosten.
Oder formulieren wir es schöner. Wir gehen dorthin, wo 60 München am erfolgreichsten sein kann. Ja. Das, glaube ich, trifft es am allerbesten. Und nicht da, wo ich danach das beste Bier bekomme. Punkt. Lassen wir das mal so stehen. Ich glaube, unsere Meinung ist klar geworden. Du warst heute auch in der Grünwalder Straße, da gab es das Spiel der Reserve, die bislang aber mächtig Probleme hat in der Bayernliga. Heute gab es das Spiel gegen den Tabellenführer, wo man dann versuchen wollte, mit vielen, vielen Abstellungen aus dem Profikader dann einen Sieg herbeizuführen, damit der Vorsprung da nicht utopisch groß wird. Aber das hat leider nicht funktioniert. Es gab ein richtig tolles Tor durch Alexander Freitag zum 1:0 für 60 München und den Ausgleich dann in der 96. Minute. Aber du hast mehr davon gesehen, Olli.
Ja, ich habe mir das ganze Spiel angesehen. Ich wollte einfach natürlich auch, wenn ich über die U21 schreibe, dann muss ich dann natürlich auch mal vor Ort sein. Was positiv war, Semih Bekir hat 60 Minuten durchgehalten, hat erstmals wieder gespielt nach seinem Kapselriss in der Innenverteidigung. Natürlich war er nicht so geprüft, ja, aber eben, wie gesagt, der Fuß hat gehalten, wird am Mittwoch dann wahrscheinlich in Burghausen auch auflaufen, im Toto-Pokal-Achtelfinale. Aber bei den anderen, ja, die alle, sage ich mal, jetzt in der dritten Liga spielen wollen, wie Tim Linsbichler, Fabian Greilinger, Lorenz Knöferl, Kevin Goden, also ich muss sagen, ehrlich, also ich war entsetzt, das ist das falsche Wort, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber Freunde, also mit dieser Leistung, wenn es nicht mehr für die Bayernliga richtig reicht, um den Tabellenführer zu besiegen, der natürlich sehr energiegeladen war, keine Frage, aber wir reden hier von der fünften Liga, ja, und unsere Jungtalente oder unsere Talente, unsere Nachwuchskicker, die wollen alle mal auf der Bühne der dritten Liga spielen. Aber Freunde, das wird nicht reichen. Also muss ich ja ganz klar sagen. Ja? Also vielleicht mal ein bisschen weniger zum Tätowierer gehen und dafür mehr mit dem Ball trainieren. Das muss ich ganz klar sagen.
Das war ein schönes Schlusswort, das du gefunden hast. Haben die Löwen heute frei bekommen eigentlich?
Heute haben wir Sonntag, Tobi. Nein, die waren natürlich an der Grünwalder Straße. Meines Wissens hat Michael Köllner auch seine Analyse gemacht mit den Spielern auch und war gestern schon sehr traurig, konsterniert auch. Morgen haben sie frei, Dienstag geht es dann in die Vorbereitung auf den Toto-Pokal. Ich gehe davon aus, dass es eine gemischte Mannschaft werden wird, also nicht wie zuletzt jetzt im Birkenfeld oder in Bayreuth. Also
ja, weil das ein brutal schwerer Gegner ist mit Wacker Burghausen. Die sind den Bayern-Amateuren aber ganz schön auf den Fersen.
Ja, also das ist eine gute Mannschaft, ja, die haben auch einen guten Trainer, den Herrn Haas, den Herrn Haas, ich weiß nicht, welcher Haas das ist, ich glaube der Leo, aber bitte nagel mit dir jetzt nicht fest, der war zuletzt in Wasserburg Trainer, der macht da wirklich einen guten Job, haben auch in einem Testspiel bei 60 München gesehen, haben sie 4:2 verloren, haben aber wirklich da einen couragierten Auftritt hingelegt, haben bei Wacker Burghausen spielen einige Ex-Löwen auch, Felix Bachschmidt unter anderem, der ja bei dem Testspiel auch ein Tor erzielt hat, spielt in einer neuen Rolle im Mittelfeld, ja, hätte ich ihm nicht zugetraut. Er ist eigentlich so ein Stürmer, so ein Neuner. Ja, also da kommt einiges auf uns zu und das wird kein Spaziergang.
Definitiv nicht. Also wer das mal verfolgt hat, die Hachinger haben da richtig Probleme in der Regionalliga und Burghausen schätze ich da mal wesentlich stärker ein als die Spielvereinigung unter Haching. Und das sagt schon, glaube ich, einiges aus über diesen kommenden Gegner des TSV 1860 München. Jetzt Leonhard Haas ist der Trainer übrigens vor TSV Wasserburg. Du hast das für dich richtig
Wahnsinn, oder?
Gesagt. Wusste ich nicht. Also, und dann kann man auch mal verschmerzen, wenn man mal kurz einen Vornamen vergisst. Ich habe nicht gewusst, wer dort Trainer ist, aber du hast völlig recht. So, das war's von uns. Heute mit einer Ausgabe, wo wir ein bisschen Mut im Bauch hatten. Muss auch mal sein. Wir sind immer diejenigen, die ihre Meinung sagen. Vielen ist das nicht recht, das wissen wir. Wir werden uns wieder einiges anhören dürfen jetzt die Woche.
Hetzer, du.
Ja, wir sind Hetzer, wir sind böse und in diesem Sinne, bis bald. Servus.
Ciao.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werner's Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Rade, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.